Also ich hoffe, ihr habt alle gut bei der Geschichte zugehört. Wichtige Geschichte gewesen. Einleitung zur Predigt, okay? Aber wir kommen darauf nochmal zurück. Erstmal so ein bisschen möchte ich mich so ein bisschen vorstellen. Mein Namen kennt ihr, Dagmar Jansen. Bei euch ist es cool in der Vorankündigung, dass ihr sogar den ganzen Namen ausgeschrieben habt. Oft in den Gemeindeblättchen steht D. Jansen. Und wenn ich dann so reinkomme, ich meine, das ist mir hier bei euch auch passiert, dann ja, ach schön, wo kommst du denn her und so. Ja, ich bin die Dagmar Jansen, ich komme aus der Nähe von Erlangen, da wohne ich, Adelsdorf, kennt fast keiner, aber da komme ich her. Und dann, wenn ich dann so Dagmar Jansen sage, gucken sie mich immer an und sagen, oh, du bist ja eine Frau. Weil die meisten denken, es kommt ein Daniel Jansen oder ein David Jansen zur Predigt, den auch keiner kennt. Aber ich bin tatsächlich eine Frau. Und ich habe mich gefreut, dass ihr den ganzen Namen ausgeschrieben habt. Da habe ich gedacht, Sie wissen, dass eine Frau heute zur Predigen kommt. Ich bin 54 Jahre alt, arbeite seit 7 Jahren ungefähr als Jugendbildungsreferentin für unsere Kirche. Oktober 2017 habe ich in der Bayerischen Vereinigung angefangen und davor war ich schon als Jugendbildungsreferentin tätig in der Mittelrheinischen Vereinigung. Also ich habe quasi die Dienststelle gewechselt. Als man mich damals einstellte, das war 2012, und mich als Jugendbildungsreferentin einstellen wollte, habe ich damals schon gefragt, wieso wollt ihr so eine alte Frau einstellen? Da gibt's doch, also meistens sind Jugendbildungsreferenten doch jünger. Ja, nee, also die Letzten, die sind alle so schnell immer wieder schwanger geworden und bei dir wissen wir halt, wirst wahrscheinlich nicht mehr schwanger. Das war so der Grund, ne? Den konnte ich gut annehmen, weil meine Kinder waren damals schon erwachsen. Ich habe 6 Kinder großgezogen und ich denke, ja, das war dann erledigt mit dem Schwangerwerden. Also das war eine gute Zeit, aber es war auch gut, als es eine andere Zeit danach gab. Genau. Ja, von daher hat mich Gott meines Erachtens sehr, sehr gut, also manchmal fühle ich mich so wie Mose, ja, der so durch die Wüste ging und in der Lebensschule war, um sich vorzubereiten auf den großen Auftrag Gottes. Ja, so fühle ich mich manchmal, weil meine Biografie so andersrum war. Also ich war privat erstmal Hausfrau und Mutter viele, 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 viele Jahre, bevor ich überhaupt irgendwas Berufliches machte, zum Leidwesen meines Vaters. Der hat dann zwischendurch immer so Panik gekriegt, aber es ging alles gut, als ich dann anfing zu studieren und endlich irgendwie was Vernünftiges gemacht habe, ging das gut für ihn. Also er beruhigte sich dann. Und so war es dann so, dass irgendwann mal jemand in der Gemeinde sagte, Mensch Dagmar, wenn ich so schaue und deinen Lebenslauf so sehe, dann habe ich den Eindruck, Gott hat dich echt durch eine Lebensschule geschickt und dich gut ausgestattet für das, was du jetzt beruflich machen darfst. Und ich sag euch eins, es ist mein Traumjob. Ich bin in meinem Traumjob angekommen. Und ich merke das immer wieder, irgendwann zwischendurch denke ich immer, darf man denn als Jugendbildungsreferentin in Rente gehen? Oder muss man da irgendwie dann was Solideres machen oder so, so kurz vor der Rente? Vielleicht gehe ich dann doch mal in den Bezirk als Predigerin oder so. Der Wolfgang fragt schon immer, ob ich mir das vorstellen könnte. Aber ich denke, solange wie ich einen Draht zu den Kindern habe, würde ich gerne als Jugendreferentin weiterarbeiten. Genau, und es hat mir mein Herz geöffnet, Mareili, als du mich vorhin so, wo ist sie, unten, gibst es ihr weiter, ja, als sie mich so überschwänglich begrüßte. Genau. Ja, bevor ich hierher wechselte in die Bayerische Vereinigung, habe ich mir so überlegt, Als schon alles feststand, dass ich wechseln werde, habe ich mir überlegt, wie möchte ich denn hier ankommen in Bayern? Ich bin ein Hamburger, ich bin in Hamburg geboren und ich ziehe nach Bayern. Das war für mich unvorstellbar. Ich arbeite in der Bayerischen Vereinigung. Schon allein, so wie ich das betone, so betonen das Hamburger, ne? Wenn die an Bayern denken. Und ich habe so gedacht, boah, erstens, wie komme ich an als so ein Norddeutscher? Danke, dass du mich mit Moin Moin begrüßt hast. Oh, ich sage, es tat mir heute so gut, heute Morgen. Manche in Mittelrhein, also in Hessen, haben schon zu mir gesagt, oh Dagmar, du mit deiner hochdeutschen Sprache machst mir manchmal ganz schön Angst, weil das ziemlich klar, stringent, vielleicht dominant rüberkommt. Ja, das weiß ich von mir. Und ich habe so überlegt, Mensch, nee, Leute, ich möchte euch einfach alle gerne kennenlernen. Ich habe dann den Wolfi gefragt, wie viele Gemeinden haben wir denn hier so in Bayern? Und dann sagt er, ja, etwas über 60. Dann hat der Stefan Rebensburg zu mir gesagt, also um alle Gemeinden kennenzulernen, weil er kannte mein Ziel, brauchst du ungefähr 3 Jahre, wenn alles gut geht. Jetzt bin ich anderthalb Jahre, 4 Monate. Und ihr seid die 24. Gemeinde, die ich besuche. Und darüber freue ich mich. Also das erste Quartal in 2019 arbeite ich mich so langsam in den Süden vor. Die südlichste Gemeinde, die ich bisher besucht habe, war Kempten. Ja, und jetzt kommen so langsam die Münchner dran. Und ich bin gespannt und ich habe mich auch auf heute gefreut, auf den Tag mit euch, den ich ja schon lange mit Heidi auch geplant habe, wo sie jetzt gar nicht mehr eure Pastorin ist, aber die Idee entstand mit Heidi gemeinsam hier, dass ich den ganzen Tag zu euch komme. Genau. Der Helge, der hat eine Geschichte erzählt. Eben gerade. Und ich möchte jetzt mal die Technik bitten, das Bild an die Wand zu werfen. Diese Geschichte, die dem Helge passiert ist, das ist meine Geschichte, meine Idee, meine Vorstellung von Jugendarbeit. Oder, ich sage es noch genauer, von Adventjugend Bayern. Was hat die Geschichte von Helge mit Adventjugend Bayern und mit meiner Vision zu tun? Auf dem Bild seht ihr ihn. Ihr seht ihn fahren in diesem Parcours. Ihr seht, wie er seinen Wettkampf bestreitet. Für mich ist es kein Fahrradparcours, kein Radrennen. Für mich steht dieses Radrennen symbolisch für den Glaubensparcours, in dem unsere Kinder und Jugendlichen unterwegs sind. Sie sind auf dem Weg und unterwegs zum Ziel. Sie wollen das Ziel erreichen. Sie hören von Erwachsenen, von uns, irgendwas von einem Gott. Sie hören, dass es da diesen Jesus gibt, der sie so verliebt anschaut. Aber der Jesus ist nicht da. Der ist unsichtbar. Den kann ich nicht anfassen. Kinder in ihrer Entwicklungsphase wollen aber Dinge anfassen. Die wollen begreifen. Die wollen anfassen. Und Jesus ist so unsichtbar. Aber die Erwachsenen reden alle von dem. Wie kann ich Vertrauen entwickeln zu diesem unsichtbaren Gott? Wie kann ich Vertrauen entwickeln und ihn finden? Wie kriege ich eine Orientierung, dass ich bei ihm tatsächlich ankomme? Woher weiß ich, wo der Weg lang geht? Damit ist dieser kleine Kerl beschäftigt in diesem Parcours. Zwischendurch kriegt der Durst. Und ihr seht hinten im Hintergrund ganz verschwommen auf diesem Bild. Ist vielleicht auch Interessant, dass es gerade verschwommen ist. Die ganzen Wohnwagen da hinten. Die Wohnwagen, das ist die Gemeinde. Für mich stellt das die Gemeinde her. Da. Da sind wir. Da, in diesem Wohnwagen sitzen wir drin. Und einer, der da rechts mit dem roten Pulli, der läuft da irgendwie draußen rum. Der gehört auch zu uns. Aber der wendet sich den Rücken zu, zum Helge. In den meisten Gemeinden heißt der Helge übrigens Peter. Also falls ihr mal mit anderen aus Gemeinden sprecht, ne, mal heißt er Peter, mal heißt er Helge. Jetzt heute heißt er Helge bei euch. Ja? Und dann fällt der Helge hin. Der kriegt die Kurve nicht. In einem ganz bestimmten Schwenk kriegt er die Kurve nicht. In seiner Überlegung, wie geht das mit Jesus Christus? Kann ich dem wirklich vertrauen? Was hat der eigentlich mit meinem Leben zu tun? Gibt der so Gas, dass er die Kurve nicht kriegt und stürzt. Er fällt einfach hin. Und der Günther, der rechts hier mit dem roten Pullover, den nenne ich immer Günther, der Günther hört das scheppern. Und der übernimmt Verantwortung. Und der rennt los und nimmt diesen Peter auf den Arm und ruft gleich Waltraud noch mit dazu. Und sagt, und sie bringen Verbände mit, sie bringen Pflaster mit und sie helfen beim Aufstehen. Andere, die aus den Wohnwagen kommen, die stehen am Rand und wenn der kleine Peter oder Helge, ich gebe ihm einen Doppelnamen, Durst kriegt, Durst nach noch mehr, erzähl mir mehr, warum vertraust du Jesus? Warum vertraust du ihm? Und der Helge hat total Durst auf deine Antwort. Ich verstehe die Bibel an der Stelle nicht oder ich verstehe sie so ganz anders als du. Und dann hat er Durst und er möchte noch mehr von euch wissen. Und dann stehst du am Rand und reichst die Wasserflasche. Die Wasserflasche, genau, ich trinke mal einen Schluck. Du reichst die Wasserflasche, weil er ist durstig und will noch mehr wissen. Oder an einer Stelle, wo er nicht weiß, ob es jetzt rechts oder links weiter zum Ziel geht, stehst du, an dieser Kreuzung stehst du und du läufst neben dem Helge her und zeigst ihm die Richtung zum Ziel und ermutigst und sagst, da geht es lang, da geht es lang, du schaffst das, komm, ich laufe eine Strecke mit dir mit. Dieses Bild symbolisiert für mich und spricht für mich immer wieder über meine Vision, die ich habe, wenn ich an Adventjugend Bayern denke und als meinen Beruf denke, an das, wofür ich da bin. Ganz am Ende, wenn er im Ziel angekommen ist, dann feiern wir groß miteinander. Und wenn ich dieses Fest sehe, dann denke ich an unsere Tauffeiern, die wir haben, wo wir es so richtig krachen lassen, wo oft gesagt wird bei der Taufe, nicht nur wir freuen uns, sondern schau mal an den Himmel, der ganze Himmel freut sich mit. Und dann geht eine richtige Party ab, weil nämlich der Nächste wieder im Ziel angekommen ist, nämlich im Ziel bei seinem Retter Jesus Christus, der da steht mit offenen Armen und sagt, komm her, ich habe schon so auf dich gewartet und hier kriegst du die Medaille von mir umgehängt, die dich immer daran erinnern soll, dass du mein Kind bist, dass ich dich nicht loslasse. Unsere Kinder und Jugendlichen auf ihrem Glaubensparcours zu begleiten und sie zu erreichen, sie zu begleiten und ihnen Orientierung zu geben, auf ihre ganz individuelle Art und Weise zu verhelfen, in den gütigen Armen unseres Herrn und Heilands anzukommen, das ist meine Idee und Vorstellung von Kinder- und Jugendarbeit in unserer Kirche. Und um diese Vision erreichen zu können, braucht es eine ganze Gemeinde. Das kann die Jugendbildungsreferentin und der Jugendabteilungsleiter nicht alleine. Geht nicht. Dafür brauchen wir eine ganze Gemeinde. Eine Gemeinde und jeden Einzelnen aus der Gemeinde, der bereit ist, aus dem Wohnwagen rauszukommen, sich an den Straßenrand zu stellen und Kinder und Jugendlichen zu begleiten, ihnen ein Wasser zu reichen, ein Pflaster aufzukleben, zu trösten, wenn jemand fällt, auf der Suche nach Gottvertrauen. Um so eine Haltung möchte ich mit euch gemeinsam heute in dieser Predigt ringen. Vielleicht einen ersten Schritt gehen in diese Richtung. In diese Richtung, eine verantwortungsvolle Haltung zu entwickeln und eine verständnisvolle Haltung zu entwickeln für diese ganz eigene Art, Jesus Christus zu suchen und ihn finden zu wollen. Die Frage ist, wie könnte so eine Haltung in uns heranreifen? Wie könnte das gehen? Und dafür möchte ich mit euch in die Bibel einsteigen und ein Wort lesen, und zwar aus dem Lukas-Evangelium. Und vielleicht kann uns diese Geschichte ein Stück weit eine Antwort auf diese Frage geben. Wie können wir zu so einer Haltung heranreifen? Wir schlagen auf Lukas Evangelium Kapitel 4. Wer eine Bibel mit hat und gern mit aufschlagen möchte, der ist herzlich eingeladen dazu. Lukas Evangelium Kapitel 4. Und da lese ich ab dem Vers 16. Und wir lesen so Schritt für Schritt dieses Beispiel durch. Ich stoppe immer mal wieder. Und wir lesen dann insgesamt heute bis zum Vers 30. Ab Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Jesus hält hier in Nazareth sowas quasi wie seine Antrittspredigt. So wie ich heute zum ersten Mal hier bei euch bin, hat er dort zum ersten Mal gepredigt. Aber die Leute kannten ihn, er ist da groß geworden. Das war seine Heimatstadt. Da ist er als Kind aufgewachsen, da hat er seine Kindheit verbracht. Und als er fertig war mit Vorlesen, legt er diesen Text direkt aus und sagt: Das, was wir hier gelesen haben, dieser Text aus der Jesaja-Rolle, Jesaja 61, der spricht von mir. Da steht was vom Gesalbten und ich bin der Gesalbte. Dieses Wort wird vor euren Augen heute lebendig, dadurch, dass ich es euch vorgelesen habe. Ich bin der, von dem hier die Rede ist. Ich bin derjenige, der für die Armen und Gefangenen kommt. Ich bin derjenige, der tröstet und der befreit. Und das gefällt seinen Zuhörern. Das finden sie richtig klasse. Und sie äußern das auch anerkennend. Weil sie fühlen sich wie die Gefangenen. Sie fühlen sich schon lange in diesem brutalen römischen Regime wie die Misshandelten. Und sie wollen endlich, dass diese Qual ein Ende hat. Und sie freuen sich zutiefst, dass es jetzt der Befreier kommt, der sie befreien wird aus dieser Qual. Solche hoffnungsvollen Heilsbotschaften sprechen uns alle zutiefst an, wenn da jemand kommt, der sagt: Ich werde dich befreien. Ich bin der, der jetzt die Lösung ist für dich und deine Probleme. Und das auf Gott bezogen, wenn ich diese Heilsbotschaft von Gott an mich direkt höre, dann tut das zutiefst gut. Gott tut mir zutiefst gut. Gott kommt und will mich retten. Gott kennt mich so sehr. Er liebt mich so sehr, dass er mich erlösen möchte von all meinen unlösbaren Schwierigkeiten. Er befreit mich. Er befreit mich von meinen Unterdrückern. Er befreit mich von der Last des Alltags, von meinen Problemen. Welch ein Trost, welch ein hoffnungsvolles Versprechen. Bei ihm bin ich zu Hause, bei ihm bin ich in absoluter Sicherheit. Aber die Zuhörer in der Synagoge sind nicht nur angetan von dem, was sie hören. Sie sind auch misstrauisch, denn sie kennen ihn ja nur. Sie sind misstrauisch, weil sie ihm solche klugen Worte gar nicht zugetraut hätten. Und wenn wir im Vers 22 da weiterlesen, wo ich aufgehört habe, dann sagen sie zueinander, ist dieses nicht der Sohn Josefs? Ist das nicht der kleine Junge von nebenan, mit dem ich groß geworden bin, mit dem ich mich gestritten habe in der Sandkiste um ein Förmchen oder ums Auto? Wie soll der denn plötzlich solche klugen Worte sagen können? Wir kennen den doch. Seine Worte gefallen ihm. Aber den Anspruch, den er dahinter hat, den lehnen sie ab. Und interessant ist, dass sie den ja noch gar nicht geäußert haben. Aber Jesus durchschaut sie von Anfang an. Er sieht hinter ihren freundlichen und anerkennenden Worten die eigentlichen ich-bezogenen Motive. Und er konfrontiert sie damit. Und das lesen wir in Vers 23 und 24. Und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er aber sprach, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Ihr wollt Beweise und wollt Wunder sehen, so wie ich sie in Kapernaum gemacht habe, und zugleich seid ihr voller Misstrauen und Zweifel mir gegenüber. Und nicht nur mir gegenüber, sondern egal welcher Prophet bei euch hier auftauchen würde, den würdet ihr auch nicht glauben. Und wenn ihr mir misstraut und den Propheten misstraut, dann misstraut ihr letztendlich auch Gott. Denn der hat mich ja geschickt. Ihr werdet blind und taub für das, worauf es Gott eigentlich ankommt, nämlich auf Barmherzigkeit und Mitgefühl und dem Mut, sanft zu sein im Umgang mit Andersdenkenden, mit den Leuten, die hier im Glaubensparcours unterwegs sind und an manchen Stellen einfach nicht die Kurve kriegen, an manchen Stellen einfach einen unfairen und individuellen Glaubenskampf kämpfen. Ihr hört Gott doch gar nicht mehr. Ihr hört nur noch euch selbst reden und fühlt euch als sowas wie eine elitäre Gruppe, wie allein die alleinig geliebten Kinder Gottes. Ihr Lieben, und wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich selbst schon mal in dieses elitäre Denken hineingetappt. Und nicht nur einmal. Immerhin bin ich Adventistenkind in dritter Generation. Mein Opa war Pastor in der ehemaligen DDR. Meine Eltern waren immer und haben sich immer engagiert in der Gemeinde, waren Gemeindeleiter. Ich habe mich mit 15 Jahren taufen lassen. Ich bin 54. Ihr wisst, wie lange ich jetzt schon getauft bin. Ja, ich weiß doch, was hier in diesem Wort steht. Ja, und wenn ich in der Lektion sitze und wir diskutieren über, vielleicht nicht gerade Offenbarung, das ist doch etwas schwer, da müsste ich noch ein bisschen deutlicher studieren, aber so diese ganzen allgemeinen Dinge, so Evangelium, frohe Botschaft, Jesus ist für mich gestorben, wieder auferstanden und alles Mögliche. Bisschen was weiß ich auch von der Offenbarung, da kann ich mitdiskutieren, und Hebräerbrief kenne ich sowieso 1a. Weil den studiere ich, seitdem ich 12 bin. Und wenn dann in der Lektion oder in der Jugendstunde oder in der Kindersabbatschule irgendein Kind mal eine kritische Frage stellt, dann habe ich doch die Antwort. Dann weiß ich doch, wie das geht. Ich habe doch die Antwort, ich habe es doch studiert. Oder wenn ich beobachte, wie unfair jemand in diesem Glaubensparcours unterwegs ist und wie er sich die 10 Gebote einfach für sich individuell auslegt und macht, was er will und einen christlichen Lebensstil an den Tag legt, der wirklich nicht biblisch ist, dann weiß ich doch, dass er so nicht ans Ziel kommen kann. Das meine ich mit elitärem Denken. Dann weiß ich doch, dass Jesus sicherlich ihn nicht erlösen wird oder sie. Ich glaube ganz ehrlich, dass so ein Denken eine typische Falle, ich sag mal adventistische Falle ist, für die Langzeitgetauften unter uns. So wie du das machst, kannst du nicht ans Ziel ankommen, weil ich weiß es besser. Aber der eigentliche Schock in unserer Geschichte für die Zuhörer damals kommt jetzt erst. Wir lesen weiter. Vers 25 bis 27. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon, zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer. Gott ist ein Gott aller Menschen. Er ist nicht exklusiv nur für die Erwachsenen, für die Gelehrten, für die Vernünftigen oder für die lebenserfahrenen Adventisten da. Er ist insbesondere für die anderen da. Die Fernen, die Ungefestigten, die, die in der Welt gefangen sind, für die Unfertigen, er ist für die Suchenden da, für die Hilflosen, er ist für die Zweifler da und für die Unruhestifter. Er ist für diejenigen außerhalb der gefestigten Glaubensgemeinschaft da. Und was passiert, nachdem er diese 2 Beispiele gebracht hat? Vers 28 bis 30, und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt. Die waren nicht enttäuscht von seiner Predigt, die waren nicht entsetzt von seiner Predigt, die waren nicht gelangweilt von seiner Predigt, die waren wütend. Die waren wütend, als sie das hörten. Und sie standen auf und sie stießen ihn zur Stadt hinaus und sie führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Seine erste Predigt in seiner Heimatstadt ist gleichzeitig auch seine letzte. Sie endet in einem Fiasko. Ich habe so auf dem Weg hierher geschaut, ob es hier irgendwo so einen Felsen gibt. Ich meine, ich bin ja das erste Mal bei euch. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass mir das hier nicht passiert, dass ich euch so aufbringe und in Wut reinbringe. Aber es könnte mir passieren. Ich könnte euch so wütend machen. Es kann passieren, wenn man so wie Jesus Christus an dieser Stelle eine Wahrheit ausspricht, die den Zuhörern nicht passt, die unbequem ist für die Zuhörer, so wie Jesus es tat. Mitten in der Predigt packen sie ihn und wollen ihn umbringen. Die wollen ihren Prediger umbringen. Und warum? Nur weil er die Wahrheit sagt? Nur weil er ganz offen darüber spricht, was für einen Anspruch er hat. Seine Vision beschreibt, wie er Menschen in die liebenden Arme seines Vaters führen möchte. Nur weil Jesus ihnen sagt, ihr seid mit diesem Trostwort nicht allein gemeint. Sie gelten anderen Leuten außerhalb eures Volkes. Menschen, die mich noch nicht als ihren Retter erkannt haben. Menschen, die noch auf der Suche sind nach dem Glauben, nach dem Vertrauen zu mir. Menschen außerhalb eurer Gruppe der Gläubigen. Mein Vater hat ja schon zu alttestamentlichen Zeiten nicht nur euch geholfen, nicht nur dem Volk Israel geholfen, sondern ausgerechnet den Ausländern und den Nichtjuden, die ihr Hunde nennt. Und warum macht mein Vater das? Weil mein Vater das Heil aller Menschen am Herzen liegt. Das Heil meines Vaters ist universell, nicht exklusiv. Und dafür solltet ihr euch eigentlich einsetzen, für das Heil der anderen und in Nächstenliebe und Demut zu ihnen gehen und ihnen ein Pflaster bringen, wenn sie eins brauchen, weil sie hingefallen sind, weil sie nicht die richtige Kurve genommen haben, nicht den richtigen Abzweig in der Suche nach mir genommen haben. Aber stattdessen seid ihr euch selbst genug und wollt Trost, die Rettung und Befreiung nur für euch selbst. Und deshalb sorgt sich jetzt mein Vater selbst um die anderen Kinder und tröstet und kümmert sie. Und genau an dieser Stelle wollen sie ihn umbringen, weil er sie in ihrem Selbstverständnis angegriffen hat. In ihrem Selbstverständnis als Kinder Gottes hat er sie angegriffen. Und ihre Hoffnung auf Rettung mit zwei so ganz klitzekleinen Beispielen aus dem Alten Testament einfach so vom Tisch gewischt hat. Meine Haltung ist an dieser Stelle ziemlich ähnlich wie Jesus' Haltung. Ich bin als Jugendreferentin nicht für die Gemeinden da, auch wenn ich euch alle sehr gerne kennenlerne. Aber ich bin für die Kinder und Jugendlichen da. Ich bin nicht für die Integrierten in unseren Gemeinden da, die schon ihren Platz in der Gemeinde gefunden haben und so fest verwurzelt sind, sondern für die, die noch am Rande stehen, die noch auf der Suche sind. Ich bin für diejenigen da, die sich gefangen fühlen in einer allzu strengen Geistlichkeit, die wir immer wieder in unseren Gemeinden auch finden. Ich bin für diejenigen da, die sich in ihrer Art zu glauben unverstanden und zu Unrecht verurteilt fühlen. Interessant ist, dass dieser Anspruch der Verantwortungsübernahme für die anderen Jesus nicht nur mir stellt, nicht nur den Hauptamtlichen stellt, sondern uns allen stellt. Und wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 21 gleich, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch zu den Leuten in den Glaubensparcours. Begleitet sie, dass sie mich finden können. Und wie hat Gott Jesus seinen Sohn gesandt? Wie sollte er den Menschen dieser Welt begegnen als Menschensohn? Nämlich menschlich, mit Liebe, die alles erträgt, mit Gnade im Überfluss, mit Barmherzigkeit, mit unendlicher Vergebungsbereitschaft. Und wenn wir wissen, dass einer mit eigenem Verschulden hingeflogen ist, gefallen ist auf der Suche nach Jesus Christus. Weil wir haben es ihm ja vorher erklärt, wie er es besser machen kann. Und er hält sich nicht dran, fällt trotzdem hin. Dann sollen wir hingehen mit dem Pflaster in der Hand und Trost schenken und verbinden. Und wozu hat Gott ihn gesandt? Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Das haben wir eben gerade im Lukas-Evangelium Vers 18 gelesen. Ihr Lieben, und genau das ist Gemeinde. Das ist die Aufgabe von uns allen, dass wir unsere Herzen hinwenden zu den Armen und die gute Nachricht bringen, die gute, nicht die strenge, die Botschaft, die frei macht und nicht eine Botschaft, die fesselt, die Botschaft, die Vertrauen schafft und nicht eine, die misstrauisch macht dem liebenden Gott Vater und seinem Sohn gegenüber. Gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch alle. Und nun geht hin und macht sie alle zu Jüngern. So lautet der Missionsauftrag im Matthäusevangelium. Macht sie alle zu Nachfolgern. Begleitet sie so, dass sie am Ziel ankommen. Nämlich am Ziel in Jesus ausgebreiteten Armen, der schon auf sie wartet. Jesus fordert jeden von uns auf, Verantwortung zu übernehmen. Und er sagt nicht, geht dafür bitte ans Ende der Welt irgendwo nach Afrika und schickt da euer Geld hin, sondern er sagt, fangt mit der guten Botschaft hier in Jerusalem an. So steht es in der Apostelgeschichte. Und Jerusalem sind wir hier, das ist unsere Gemeinde, das ist deine Familie, das ist direkt vor deiner Haustür. Da fang an, von der frohen Botschaft, von der Güte zu reden, von der Gnade, von der, ja, dass Jesus da ist und jeden, für jeden eine Medaille hat. Fangt damit hier in eurer Gemeinde an, damit ihr niemanden von ihnen verliert. Das ist die größte Sehnsucht Jesu, dass niemand verloren geht. Und wir verlieren bis heute 80% der jungen Menschen in unseren Gemeinden. Das ist die traurige Wahrheit. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Welt so großen Einfluss auf unsere Kinder und Jugendlichen haben oder auf die, die jung im Glauben sind. Nein, es hat damit zu tun, dass wir zu wenig unseren positiven Einfluss ausüben. Es hat damit etwas zu tun, dass wir, und damit beziehe ich mich mit ein, oftmals unserer Verantwortung nicht nachkommen. Unlängst erzählte mir ein Bekannter von einem Jugendlichen, der zu ihm sagte, der einzige Ort, wo ich Gott begegne, ist hier bei dir zu Hause. In der Gemeinde begegne ich ihm nicht. Das mag nur eine Stimme sein, aber es ist eine Stimme. Und mein Anliegen ist, dass wir dir dafür Verantwortung übernehmen, dass wir das nicht einfach so wegschieben. Ihr Lieben, wir sind alle durch Jesus Christus, unseren Herrn, beauftragt, unsere Gemeinden für unsere Kinder und Jugendlichen zu einem Zuhause werden zu lassen, in dem sie sich mutig und individuell auf die Suche nach Gott machen können. Auf die Suche und Glauben ausprobieren können, der zu ihnen passt. Der muss ja nicht zu mir passen. Die machen das so anders als ich. Aber sie begeben sich auf die Suche. Sie wollen zum Ziel. Wir sind durch ihn beauftragt, unsere Gemeinden zu einem Zuhause werden zu lassen, in dem Fehler machen erlaubt ist. Und in dem wir eine Haltung leben, wo wir sagen, Fehler gehören einfach dazu. Wir machen doch auch Fehler im Leben. Also kann da auch bei so einem Wettbewerb auf der Suche nach Gott ein Fehler passieren. Zu einem Zuhause, wo geistliches Querdenken nicht nur akzeptiert, sondern erwünscht ist. Das kann unbequem sein. Aber es ist so normal für die Entwicklungsphase, in der die Kinder sind. Die wollen kritisch denken und querdenken und nicht linear. Ja, also Fragen beantworten wie, es ist ja eine gute Frage, wenn wir fragen, wer hat uns alle lieb? Aber das ist so linear. Jesus hat uns alle lieb. Ja, nein, die wollen querdenken. Was heißt denn das für mich, wenn der mich lieb hat? Wir sind dazu beauftragt, unsere Gemeinden zu einem Zuhause werden zu lassen für unsere Kinder und Jugendlichen, in denen ihre Individualität wertgeschätzt und angenommen wird, wo der Mensch mehr zählt als der Buchstabe. Zu einem Zuhause, wo die jungen Menschen Jesus, ihrem Retter und Befreier, begegnen können. Und diesen Moment, den gab es schon in eurem eigenen Leben. Den Moment, wo ihr Jesus Christus als euren Retter begegnet seid. Und wenn ihr euch daran zurückerinnert, in welcher Atmosphäre war es dir möglich, dass du Vertrauen entwickeln konntest zu Jesus Christus, zu dem Gott und der Majestät im Himmel? Wann ist dir das gelungen? Was waren deine Glaubensvorbilder? Welche Atmosphäre hattest du dafür, dass du Ja sagen konntest zu Jesus Christus? Und dann fang du an. Und schaff hier so eine Atmosphäre in deiner Gemeinde. Dann werd du so ein Glaubensvorbild für diese Kinder und Jugendlichen, für die jungen Menschen, die jung im Glauben in diesem Glaubensparcours unterwegs sind. Auf der Suche nach dem Ziel und nach ihrem Retter und Heiland. Wir haben am Anfang uns gefragt, wie kann in mir persönlich eine verständnisvolle Haltung, eine verantwortungsbewusste Haltung diesen Menschen, die in diesem Glaubensparcours unterwegs sind, wachsen. Ihr Lieben, der Schlüssel liegt in unserer eigenen Gottesbeziehung. Wenn du dir persönlich immer wieder die bedingungslose Liebe, Barmherzigkeit deines Heilands und Retters, die unendliche Vergebungsbereitschaft deines Gottes bewusst machst, dann wird sich deine Haltung automatisch verändern. Automatisch. Dann wirst du nämlich zum Ermutiger für den Jugendlichen, der sich bisher noch nicht getraut hat, so im Gottesdienst mitzumachen, der noch nicht so seinen Platz gefunden hat. Dann wirst du zu dem Beter oder die Beterin für die Jugendliche, die gerade eine krasse Krise in ihrem Leben erlebt. Dann wirst du zu dem Vorbild für den Teenager, der keine Ahnung hat, wozu er jetzt gerade im Moment Gott überhaupt gebrauchen könnte. Und dann wirst du zu der Zeugnisgeberin für die Teenagerin, die sagt, oh Gott, naja, das ist so ein ganz ferner. Wie kommt das denn, dass du an den glauben kannst? Und dann erzählst du deine Geschichte dieser Teenagerin, für die Gott so ein ganz ferner Gott ist, ganz weit weg oben im Himmel. Die Kinder und Jugendlichen in deiner Gemeinde, die brauchen dich und die brauchen deine Menschlichkeit und die brauchen deine Neugierde und dein Interesse an ihnen und dein Verständnis für sie und deine Liebe und deine Geduld, um ihrem persönlichen Retter und Befreier Jesus Christus durch dich und in dir begegnen zu können. Möge Gott uns helfen, dass uns das gemeinsam gelingt. Amen. Ja, großartiger Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir an dich glauben können. Ich danke dir, dass wir Vertrauen entwickeln konnten und auch wenn wir dich nicht anfassen konnten, auch wenn wir dich nicht sehen konnten, wirklich leibhaftig bis heute, dass wir dir trotzdem vertrauen können in unserem Alltag. Herr, ich danke dir, dass du uns auserwählt hast. Das ist ein ganz schön schweres Päckchen, was du uns da auflädst. Aber ich danke dir, dass du uns gesagt hast in deinem Wort, dass du uns damit nicht alleine lässt, dass du bis ans Ende dieser Zeit mit uns als Boten unterwegs sein willst. Und ich danke dir dafür, dass du uns so tolle Beispiele in der Bibel gegeben hast, dass du Mose, der sich nicht zugetraut hat zu reden, dass du gesagt hast, ich bin doch bei dir und ich gebe dir Aaron an seine Seite. Und dann kannst du auch reden. Danke, dass du uns Weisheit versprochen hast, wenn wir dich darum bitten. Und ich möchte dich heute darum bitten, dass du jeden hier im Saal befähigst, Weisheit gibst, Sensibilität gibst, das rechte Wort im rechten Moment für jemanden, der es braucht. Lass uns alle zum Zeugnis sein. Lass uns diese Verantwortung mutig, selbstbewusst, in der Gewissheit, dass du unsere Kraft bist, durch deinen Heiligen Geist ausleben. Und hab vielen Dank für den Sabbat. Begleite du uns jetzt noch an diesem Sabbat. Geh du mit uns, zeig du uns, wie lebendig du bist. Im Namen Jesu. Amen.